Der geheimnisvolle Drachenstein von Cornelia Neutert.
Dritter Teil. Ein Drachenstein sieht aus wie ein großer, ovaler Kieselstein mit roten, gezackten Adern. Das Besondere an einem Drachenstein ist, wenn er heiß genug wird, zum Beispiel in einem Feuer, verwandelt er das Lebewesen, das ihn zuletzt berührt hat, in einen Drachen. Deshalb sollte man nie, niemals einen Drachenstein in ein Feuer legen. Aber genau das hat der Rittersohn Lorenz getan. Er hat einen Drachenstein ins Feuer gelegt und sich in einen Drachen verwandelt. Jetzt glauben natürlich alle Ritter, dass er ein gefährlicher, menschenfressender Drache ist und machen Jagd auf ihn. Vor allem die grässliche Ritterin Isabella von Rabenrab ist hinter ihm her. Zum Glück hat Lorenz Annabel getroffen. Sie ist die Ritterstochter aus der Nachbarburg und kennt sich mit Drachen gut aus. Zwar weiß sie nicht, wie Lorenz wieder in einen Menschen zurückverwandelt werden kann, aber sie weiß, wer ihm helfen könnte. Professor Dr. Dr. Armin Skrump von der Königlichen Akademie in Rabenburg. Also machen sich die beiden auf den Weg nach Rabenburg, um Professor Skrump zu finden. Unterwegs treffen sie einen fliegenden Brief. Er ist eigentlich an die Ritterin Isabella adressiert. Aber Annabel schreibt einfach eine andere Adresse drauf und schickt ihn an ihre Eltern, um ihnen zu sagen, dass es ihr gut geht. Als Lorenz und Annabel nun aber mitten in der Nacht an der Königlichen Akademie ankommen, taucht dieser Brief plötzlich wieder auf. Jetzt ist er an Professor Skrump adressiert und außen drauf steht, dass die fürchterliche Ritterin schon zur Akademie unterwegs ist, um Lorenz zu fangen.
Spinnenkacke, Wildschweinspatze, sagten Lorenz und Annabel gleichzeitig. Die Ritterin packt mich in kleine Scheibchen, wenn sie mich erwischt, dachte Lorenz verzweifelt. Bis die hier ankommt, haben wir Armin Skrump längst gefunden und du bist kein Drache mehr, tröstete Annabel, als hätte sie gehört, was er gedacht hatte. Aber da fiel Lorenz etwas ein, das noch viel schrecklicher war.
Was aber wenn, stotterte er, wenn Armin Skrump mich auch abmurksen will?
Er fühlte, wie sich all seine Rückenstacheln sträubten und eisige Schauer sein Rückgrat hinunterjagten. Blödsinn, die wollen dich doch alle nur fangen, weil sie glauben, dass du ein richtiger Drache bist. Und jetzt hör auf zu glotzen, unterbrach Annabel energisch seine düsteren Gedanken. Armin Skrump ist Wissenschaftler, der hat keine Angst vor dir und weiß auch, wie du zurückverwandelt werden kannst. Und jetzt finden wir ihn ja ganz leicht.
Wie?
Fragte Lorenz. Annabel wedelte mit dem Brief vor seiner Nase herum.
»Ich lasse ihn einfach los und wir folgen ihm. Zack, schon sind wir bei Armin Skrump.«
Lorenz biss sich kräftig auf die Zunge, um sich Mut zu machen. Dann nickte er. Annabel ließ den Brief los und er flatterte fort, so schnell er konnte. Der Brief huschte durch das nächstbeste Fenster ins Innere der Akademie. Zum Glück war es ein großes Fenster. Lorenz klappte die Flügel zusammen, legte den Rückenkamm an und zwängte sich durch die Öffnung. Annabel gab ihm von hinten einen Schubs, sodass er schwungvoll auf den Steinfliesen landete und noch ein Stück rutschte. Er war in einem langen, hohen Gang gelandet. An den Wänden flackerten in großen Abständen Kerzen. In ihrem Schein sah er gerade noch, wie der Brief am Ende des Ganges um die Ecke flatterte. Mit einem gedämpften Plumps landete Annabel auf seiner Schwanzspitze.
Ah!
Lorenz unterdrückte ein Fauchen.
»Da vorne!«
flüsterte er. Annabel letzte los. Lorenz hüpfte mit großen, halb flatternden Sprüngen hinterher. Sie hetzten durch ein wahres Gewirr von Gängen. Mehrmals durchquerten sie Vorlesungssäle mit hochaufsteigenden Stuhlreihen, einmal eine Bibliothek. Beide keuchten schon. Lorenz hatte das Gefühl, dass mit jedem Atemholen der Glutschein, der ihm aus Nase und Maul quoll, heller wurde. Vielleicht konnte er ja bald wieder Feuer speien. Schließlich rannten sie durch einen weiteren langen Gang. Der Brief war knapp vor ihnen um die Ecke gebogen. Als Lorenz ebenfalls herumschlitterte, war der Brief weg.
»Mist«, flüsterte er.
»Er kann nicht weit sein«, flüsterte Annabel zurück. Sie huschte zur nächstbesten Tür, die von dem Gang abzweigte, und beugte sich über das Schild, das daneben befestigt war. »Na, wer sagt's denn?« murmelte sie zufrieden. »Professor Dr. Dr. Armin Skomp, Laboratorium«, las sie vor. Dann streckte sie die Hand nach der Klinke aus. Die Tür schwang lautlos auf. Dahinter befand sich ein hoher Raum. Im Kamin glühte ein Feuer, das von unten einen rötlichen Schein auf einen Kessel warf. Schwere Holztische standen herum, auf denen sich Bücher und Blätter stapelten. Auf einem glänzte eine gläserne Apparatur aus dicken und dünnen Kolben und Röhrchen, durch die eine grün schillernde Flüssigkeit tropfte. Lorenz sah sich beklommen um. Wo war der Professor? Plötzlich schmatzte es. In der düsteren Ecke am anderen Ende des Labors bewegte sich etwas. Annabelle schob sich an Lorenz vorbei. »Los, komm«, flüsterte sie. Nach und nach erkannte Lorenz, dass dort hinten eine Hängematte gespannt war, in der jemand lag. Der Brief schwirrte um den Kopf des Schläfers und setzte sich immer wieder auf seine Nase. »Ach«, schnaubte er. Dann richtete er sich jäh auf und grapschte den Brief. Eine Kerze flammte auf. Lorenz sah einen großen, dünnen Mann in der Hängematte hocken. Er trug ein blaukariertes Nachthemd und fummelte sich gerade die Brille auf die Nase. Annabelle räusperte sich. Der Mann fuhr herum. »Guten Abend«, sagte Annabelle und trat unruhig von einem Bein aufs andere. »Entschuldigen Sie, dass wir Sie wecken.« Der Mann machte eine schnelle Bewegung und die Kerze schoss auf Annabelle und Lorenz zu. Flackernd blieb sie knapp vor Annabels Gesicht in der Luft schweben. Sie zuckte zurück. Lorenz schnaufte und ein paar grüne Funken sprühten aus seinem Maul. »Wir sind hier, weil wir Sie«, setzte Annabelle erneut an, kam aber nicht weit. Der Mann quiekte auf und versuchte, aus der Hängematte zu springen. Dabei verhedderte er sich mit einem Bein, die Hängematte schwang herum und leerte ihn auf den Boden. Er fiel direkt auf die Nase. Der Brief zog ein paar verwirrt flatternde Kreise über seinen Kopf. »Sind Sie überhaupt Professor Skrump?«, fragte Annabelle, nachdem sie den Mann gepackt und zurück in seine Hängematte gehievt hatte. Dieser gab nur einen krächzenden Laut von sich und hielt sich mit der einen Hand die Nase, die zusehends anschwoll, mit der anderen die Brille, durch die er Lorenz mit aufgerissenen Augen anstierte. »Wir suchen Armin Skrump«, wiederholte Annabelle überdeutlich. »Wir brauchen einen Rat von ihm.«
»Was für einen?«
nuschelte der Mann. Da klappte Lorenz das Maul auf.
»Ich bin in Wirklichkeit kein Drache«, sagte er und zuckte nervös mit den Ohren.
»Ach nein«,
fragte der Mann, ließ seine Brille los und schlug nach dem Brief.
»Weg, lass mich in Ruhe, ich habe jetzt keine Zeit.«
Der Brief zog eine Schleife und verschwand gekränkt in einem der Regale zwischen den Büchern.
»Ich bin in Wirklichkeit ein Mensch«, stammelte Lorenz.
Der Mann erhob sich aus der Hängematte, trat einen Schritt vor und starrte ihn weiter wortlos an.
»Wissen Sie«, übernahm wieder Annabelle das Wort, »er hat einen Drachenstein ins Feuer gelegt.«
Sie sagte das in einem solchen Tonfall, dass Lorenz' Schnauze sich rötlich färbte. »Angeberische Schleimschmeißerin«, dachte er.
»Ein Fall für einen Experten, Sie verstehen«, fuhr Annabelle großspurig fort. »Wir wollten Professor Skrump bitten, ihn zurückzuverwandeln.«
»Ach so«,
näselte der Mann und rückte an seiner Brille. »Sind Sie es also oder nicht?«, fragte Annabelle wieder, jetzt schon etwas ungeduldig.
»Wer?«,
fragte der Mann abwesend.
»Armin Skrump!«
»Natürlich«,
schnaubte der Mann und wandte nun zum ersten Mal seinen Blick zu Annabelle und musterte sie von oben bis unten.
»Und wer bist du?«
Annabelle reckte das Kinn vor. »Ich bin Annabelle, die Tochter von Ritter Rudolf.«
»Ach so«, machte Skrump, »die entführte Ritterstochter.«
Annabelle lief knallrot an. »Ich bin nicht entführt«, fauchte sie. »Ich helfe Lorenz, weil er von Drachen und Drachenfang überhaupt keine Ahnung hat und wahrscheinlich ohne mich längst in irgendeine Drachenschnappe getappt wäre. Und es war auch meine Idee, Sie um Rat zu fragen. Wissen Sie also, wie man ihn zurückverwandeln kann?« Lorenz duckte sich und zischte leise. Annabelle würde noch alles verderben. So konnte sie doch nicht mit einem Professor reden. Skrump schien derselben Ansicht zu sein. Er sah mit düster gerunzelten Brauen auf Annabel hinunter. »So«, sagte er gedehnt,
»du weißt also über Drachen Bescheid. Dann hast du womöglich diesem hier Feuerspinnenfaden um den Schwanz gewickelt, sodass er kein Feuer mehr speien kann.«
Er deutete mit spitzem Finger auf Lorenz. »Natürlich«, antwortete Annabel stolz. Lorenz räusperte sich leise. Kleine Funkenfontänen spritzten aus seinen Nüstern. Skrump zuckte zusammen.
»Wie lange wirken sie noch?«
fragte er mit merkwürdig piepsiger Stimme. »Mindestens noch bis übermorgen«, beruhigte Annabel. »Sie sind von Mülk, und die beziehen Sie, soviel ich weiß, direkt aus dem Lotzforst von den Rotfeuerspinnen. Die möchte ich auch gerne mal melken.« Ihre Augen begannen bei diesem Gedanken begeistert zu leuchten. »Man muss die Spinne mit etwas Knallrotem anlocken. Rot lieben sie nämlich. Dann muss man sie packen, umgekehrt in ein spezielles Spinnenfangglas stecken, sie an den Hinterbeinen kitzeln und dann, wenn hinten der Faden herausgeschossen kommt, schnell aufwickeln und ihn in Honig tauchen, damit er klebrig bleibt«, erklärte sie und machte dazu Pack- und Kitzelbewegungen in der Luft. Demnach hatten diese Rotfeuerspinnen etwa die Größe eines Kaninchens. Lorenz schüttelte sich.
»Ja, ja, schon gut«, brummelte Skrump und winkte ab.
Sein Gesicht wirkte immer noch merkwürdig verkniffen. Stotterte Lorenz. »Entschuldigen Sie, Herr Professor, was ich meine. Wissen Sie, können Sie...«
»Sprich gefälligst in ganzen Sätzen«, fuhr Skrump ihn an.
Lorenz schluckte. Jetzt musste er die entscheidende Frage stellen.
»Wissen Sie, wie ich zurückverwandelt werden kann?« flüsterte er.
Skrump musterte ihn aus zusammengekniffenen Augen.
»Natürlich weiß ich das«, sagte er dann.
Lorenz' Herz begann wild zu pochen. »Sie können mir also helfen?« stieß er hervor. Skrump starrte Lorenz in die Augen und lächelte.
»Natürlich.«
»Muss das denn wirklich sein?« Annabel beäugte zweifelnd, wie Skrump aus einem der Regale einen Korb nahm. Als er ihn hochhob, begann es darin unruhig zu rasseln. Der Deckel war mit 3 Doppelknoten zugeschnürt.
»Ja, es muss«, schnappte Skrump. »Schließlich ist es keine einfache Sache, die ihr von mir verlangt. Der Drache muss sich ruhig verhalten.«
Er knüpfte die Knoten einen nach dem anderen auf. Lorenz sah, dass die Hände des Professors dabei zitterten. Auf seiner Stirn bildeten sich kleine Schweißtropfen. Schließlich klappte er den Deckel hoch. Aus dem Korb wanden sich raschelnd die beiden Enden einer orange schillernden Schlingschlangenhaut. Schlingschlangenhaut, Lorenz wusste das, war das beste Mittel, wenn man jemanden fesseln wollte. Wie die Schlingschlangen selbst stürzte sich die Haut einfach auf alles, was sich bewegte, je größer, desto lieber, und wickelte es ein. Sie war ungemein praktisch, weil sie nicht nur unzerreißbar war, sondern auch ohne Knoten festhielt. Der Nachteil war eben nur, dass sie sich grundsätzlich auf das größte Lebewesen stürzte, das gerade da war, und dass sie wahnsinnig wasserscheu war. Bei Regen rollte sie sich zusammen und kümmerte sich um nichts mehr. Aber in Skrumps Labor regnete es nicht. Die Schlangenhaut schlängelte sich aus ihrem Korb, wand sich schwankend um Skrumps Bein, dann hatte sie Lorenz entdeckt. Schlang sie sich um seine Schwanzspitze. Sie wand sich um seine Krallen, schlängelte sich wild um seine Flügel und zurrte sie fest, verbog seine Rückenstacheln und knickte ein Ohr.
»Kann ich wenigstens den Mund...«
brachte Lorenz noch heraus. Da hatte sie ihm auch die Schnauze zugeschnürt. Der Rest seiner Frage ging in einem erstickten Zischeln unter. Skrump hatte die Lippen fest aufeinander gekniffen, seine Augen hinter den Brillengläsern stierten konzentriert auf die schlängelnde Schlangenhaut. »Gut«, murmelte er jetzt. Lorenz begann sich sehr unbehaglich zu fühlen. War die Rückverwandlung eines Drachen zum Menschen eigentlich sehr gefährlich? Bestand vielleicht sogar die Gefahr, dass der Drachen aus Versehen explodierte? Musste er deswegen so fest verschnürt werden? Er versuchte, einen Flügel zu entfalten. Es ging nicht. »Und was jetzt?« fragte Annabel. »Jetzt?« Skrump klang fast fröhlich. »Jetzt kochen wir ein kleines Süppchen.« Er huschte hinüber zu einem der Tische, auf dem die gläserne Apparatur aufgebaut war, mit der in einem Kolben brodelnden grünen Flüssigkeit. Skrump öffnete einen Hahn und die Flüssigkeit begann durch ein Gewirr von Röhrchen zu fließen und zu tropfen. Aus einem Ventil zischte Dampf. Lorenz schnüffelte. Der Geruch erinnerte ihn an irgendetwas. Angebrannte Götterspeise? Nein. Grübelnd starrte er auf die grünlich schillernden Blasen, die jetzt herausblubberten. »Wie wollen Sie Lorenz zurückverwandeln?« erkundigte sich Annabel. »Gibt es dafür ein bestimmtes Mittel? Muss er es schlucken?« Skrump grunzte unwillig. Er beugte sich über einen Trichter und spuckte hinein. »Also, mit der Schlingschlangenhaut um die Schnauze kann er sicher nichts fressen«, stellte Annabel fest, »außer er schlürft durch einen Strohhalm.«
»Er muss nichts schlucken«,
knurrte Skrump und spuckte wieder. »Sondern?« bohrte Annabel weiter. Skrump antwortete nicht. Stattdessen spuckte er ein drittes Mal. Aus dem Ventil quollen mehr Blasen. Sie stiegen nach oben und begannen im Labor herumzuschweben. Irgendetwas, dachte Lorenz unbehaglich, stimmt hier nicht. Er wand sich in der Schlingschlangenhaut, aber sie knirschte nur ein wenig und schlang sich fester um seine Schnauze. Annabel warf ihm einen Blick zu. Sie hatte die Brauen gerunzelt und sah alles andere als zuversichtlich aus. Und überhaupt, wandte sie sich wieder an Skrump, finde ich es eklig, wie Sie hier herumspucken. Skrump lächelte wieder dieses merkwürdige Lächeln.
»Die Spucke ist aber notwendig«, antwortete er mit seltsam sanfter Stimme. »Sie ist, könnte man sagen, die Hauptsache.«
»Die Hauptsache? Wieso?« fragte Annabel heftig.
»Jetzt sagen Sie endlich, was Sie vorhaben. Dieser Drache«, sagte Skrump, »wird die Ehre haben, der Erste zu sein, an dem ich meine neueste Erfindung ausprobieren werde. In langen Jahren der Forschung habe ich auf diesen Moment hingearbeitet. Jetzt ist es soweit.«
Annabel wollte wieder etwas sagen, aber Skrump hob eine Karaffe mit Wasser auf und goss etwas davon in den Trichter. Es zischte. Eine der Blasen, die aus der Apparatur quollen, schwebte zu Lorenz hinüber. Mit leisem Plopp platzte sie auf seiner Nase. Da fiel ihm plötzlich ein, wonach es roch. Grünschleim. Lorenz stöhnte auf. Eine winzige hellrosa Flamme leckte um seine Eckzähne. Die Schlingschlangenhaut knarzte. Feuer schien sie zu mögen. Skrump stellte eine flache Schüssel unter die Apparatur und öffnete den Hahn. Der grüne Glibber troff dickflüssig heraus.
»Ich werde«, fuhr er jetzt fort, »dieses Gehe«, er deutete mit spitzem Finger auf die Schüssel, »auf die Drachenhaut auftragen. Es wird unter die Schuppen dringen und die Antigraf-Partikelchen in der Haut umschließen. Und dann...«
Skrump brach ab und stierte Lorenz starr ins Gesicht. Seine Augen begannen im roten Feuerschein wild zu flackern. Lorenz versuchte, etwas zu sagen, aber nur eine Wolke Dampf zischte aus seinen Nasenlöchern. Annabel glotzte auf die kleckernden Tropfen, die nun anfingen, Fäden zu ziehen.
»Das ist Grünschleim«, sagte sie.
»Richtig, so wird es bisher noch genannt«, entgegnete Skrump. Es klang beängstigend zufrieden. »Aber das, was da tropft, ist eine Weiterentwicklung und längst nicht mehr mein altes Produkt, mit dem heutzutage alle Ritter hirnlos um sich werfen, sobald sie einen Drachen zu Gesicht bekommen. Über diese Anfangsversuche bin ich längst hinaus. Das ist Sade.«
Annabel starrte ihn an. »Was soll das sein?«
»Skrumps! Antigraf-Drachenlenker«, verkündete Skrump stolz. »Dem Drachen Grünschleim ins Maul zu werfen, das ist der falsche Weg.
Zwar kann er dann nicht mehr wegfliegen und ist leichter zu töten, aber mein Ziel ist etwas ganz anderes. Ich will Einfluss auf das Antigrav in der Drachenhaut gewinnen. Einfluss auf das eines lebenden Drachen. Ich will den lebenden Drachen nach meinen Wünschen lenken. Und mit diesem neuen Mittel wird das möglich. Durch meine Spucke ist festgelegt, dass das Antigrav nur von mir gelenkt werden kann. Ich, Professor Dr. Armin Skrump, werde der Erste sein, der über einen Drachen befehlen kann. Sie werden mich zum Minister ernennen und vielleicht, wenn ich recht darüber nachdenke, hat unser König eigentlich lange genug regiert.
Lorenz' Rückenstacheln sträubten sich wie die Borsten einer Zahnbürste. Tun, was dieser Mann wollte? Am Ende ließ er ihn den König fressen, Igitt. Endlich fand Annabel ihre Sprache wieder.
Aber Lorenz ist ein Mensch, er kann sprechen, schrie sie empört.
Das können die anderen Drachen auch, sagte Skrump ruhig und faltete die Hände vor dem Bauch. Zumindest, wenn sie Gelegenheit dazu haben, es zu lernen. Nur besteht das kleine Problem, dass sie, auch wenn sie tatsächlich sprechen könnten, trotzdem nicht sprechen können, solange sie Feuer speien. So sind sie also doch irgendwie stumm. Und das finde ich gut so.
Das finden Sie gut,
brüllte Annabel. Skrump grinste.
Natürlich, so kann man mit ihnen machen, was man will, wenn man sie erst hat.
Rein weg, dachte Lorenz, hau ab!
Aber Annabel tat genau das, was er befürchtet hatte. Sie stürzte auf Skrump los. Der kicherte nur, machte eine knappe Handbewegung, als ob er sie wegschubsen wollte, und Annabel schoss quer durch den Raum, kreiselte um den eisernen Kronleuchter und klatschte gegen ein Bücherregal. Dann begann sie, sich in der Luft zu drehen. Sie wirbelte, Kopf über Kopf unter, durch Skrumps Labor. Mit Knien und Ellbogen stieß sie gegen Bücher und Glasbehälter. Schließlich blieb sie vor ihm in der Luft schweben. Sie war ganz grün im Gesicht.
»Mieser Schleimspatzer«,
presste sie mühsam hervor. Skrump lachte hämisch. Er schnippte mit den Fingern und Annabel begann sich wieder um die eigene Achse zu drehen, diesmal aber langsamer und auf der Stelle, immer mit dem Kopf nach unten.
»Amüsiere dich einfach weiter«,
zischte Skrump. Dann stampfte er hinüber zu einem anderen Tisch und beugte sich über einen Stapel Papier, auf das er hektisch Formeln zu kritzeln begann.
»Was tun?« dachte Lorenz verzweifelt. »Und zwar sofort!«
Annabel fuchtelte hilflos mit den Armen in der Luft herum, aber kein Gegenstand war nahe genug, dass sie sich daran hätte festhalten können. Lorenz schluckte. Er musste Skrumps Antigrav-Schwebeformel aufheben. Aber er hatte es doch erst ein einziges Mal geschafft, ein Ding zum Schweben zu bringen, und danach war es ihm nicht mehr gelungen, es wieder schwer zu machen. Aber diesmal musste es klappen, es musste! Lorenz holte tief Luft und fing an zu rechnen. Sein Kopf verfärbte sich erst bläulich, dann dunkellila. Er schnaufte angestrengt. »Den Antigrav-Faktor senken, konzentrieren«, befahl er sich selbst. Annabel gestikulierte wild und deutete stumm nach unten. Lorenz versuchte, so gut es ging, nicht auf ihr Gezappel zu achten und rechnete weiter. Und plötzlich hatte er es geschafft. Antigravfaktor, Masse, Erdbeschleunigungsfaktor, Schwerkraft. Annabel schlug die Arme über den Kopf und kugelte auf den Boden. Skrump fuhr zusammen und wirbelte herum. Für einen endlosen Moment herrschte atemlose Stille. Nur die Kerzenflammen knisterten leise. Annabel hockte benommen auf dem Boden. Skrump glotzte sie wie erstarrt an. Dann stieß er ein heiseres Krächzen aus, schnellte hoch und streckte die Hand in Annabels Richtung aus. Aber jetzt sprang auch sie auf die Beine. Sie stürzte zu der Apparatur, aus der noch immer der Grünschleim tropfte, und packte die Karaffe mit Wasser.
»Nicht!«
keuchte Skrump. Aber Annabel wirbelte herum und schleuderte das Wasser über Lorenz. Die Schlangenhaut zischte und krümmte sich. Lorenz spürte, wie sich ihre Umschlingungen lockerten. Er spreizte die Flügel und reckte den Hals. Die Haut schrumpfte zusammen, rollte sich zu einem welken Häufchen und verkrümelte sich in ihren Korb. Lorenz riss das Maul auf. »Du gemeiner Grünschleimpanscher«, wollte er Skrump zubrüllen. Das war das Schlimmste, was ihm im Moment einfiel. Aber statt der Wörter schoss eine tiefblaue, rauchige Stichflamme aus seinem Schlund. Skrump selbst warf sich platt auf den Bauch und wimmerte,
»Feuerspinnenfaden! Man kann sich darauf nicht verlassen! Wie oft habe ich das meinen Studenten schon gesagt?«
Dann aber knurrte er keuchend und streckte eine Hand hoch. Lorenz drehte den Hals und sah, wie die Schüssel mit Grünschleim kippelte. Der Glibber wabbelte hoch, löste sich mit einem schlurfenden Geräusch vom Untergrund und begann in die Luft zu schlabbern.
»Hauen wir ab!« schrie Annabel.
Sie packte Lorenz am Flügel und schwang sich hoch in seinen Nacken. Mit einem Satz warf er die Tür des Laboratoriums auf und schlitterte in den Gang hinaus. Dann hastete er blindlings los.
Das war der geheimnisvolle Drachenstein von Cornelia Neudert, dritter Teil. Sprecher Christoph Lindert, Regie Kai Frohner.
Das bin ich, selbsternannter Quizkönig.
Meinst du jetzt echt, du bist der Quizkönig? Und forderst Kinder heraus?
Tja, genau. Das war übrigens Horsti. Er ist in diesem Podcast der Spielleiter und Schiedsrichter. Und er ist leider nicht für mich.
Ich fänd's schon super, wenn ihr Nico schlagt.
Ja, ich hab's nicht leicht als Quizkönig. In jeder Folge fordern mich zwei Kinder heraus und ich hab vorher keine Ahnung, um welches Thema es geht. Eines ist sicher, es wird ein hartes Duell. Wie das ausgeht, alle gegen Nico zockt um die Quizkrone. In der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst noch Podcasts hört.
Quizkönig, was sagst du jetzt?
Nix mehr, Polly.